Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich über das spannende Thema Brand Commitment sprechen werde. Steffen Schmalenberg betreut kommunikativ zwei Geschäftsbereiche des Spezialchemieunternehmens Evonik und hat im Rahmen seines Studiums zum Thema Brand Commitment geforscht. Er ist im Rahmen seiner Masterarbeit der Frage nachgegangen, wie beeinflusst affektives Markencommitment markenförderndes Verhalten der Mitarbeiter? Für seine Arbeit erhielt er den Studienpreis der Westfälischen Hochschule für herausragende Leistungen. Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Als wir darüber in den Kontakt kamen, war direkt mein Interesse geweckt und ich habe ihn eingeladen. Wie stark ist dieser Einfluss von Markencommitment? Wie steigert man das Brandcommitment von Mitarbeitern? Was sind die Erfolgsfaktoren, Prinzipien und Werkzeuge? Darüber werden wir gleich sprechen. Dafür hat Steffen noch einen Kollegen mitgebracht, Lukas Nothoff. Lukas ist im Bereich Corporate Identity bei Evonik tätig und verantwortet die Positionierung und Markenführung. Das ist eine ziemliche Herausforderung, denn die Produkte und Leistungen von Evonik sind kompliziert und für Endkunden unsichtbar. Sie stecken aber in Autoreifen, Matratzen, Tabletten und sogar Tiernahrung. Oft sind es kleine Mengen, die aber einen großen Unterschied machen. Mit Evonik werden Reifen zu Spritsparern, Matratzen elastischer, Tabletten wirksamer und Tierernährung gesünder. Das ist die unsichtbare Kraft der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 18,5 Milliarden. Rund 34.000 Menschen sind für Evonik tätig. Und wie deren Verhalten die Brand Experience prägt, das ist unser heutiges Thema. Willkommen Steffen und Lukas, schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Vielen Dank für die Einladung.
Zum Warm-up habe ich ein paar persönliche Fragen an euch. Vielleicht Steffen, für dich als erstes, womit hast du denn dein erstes Geld verdient?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich sehr lange Jugendarbeit gemacht in der evangelischen Kirche. Und das heißt, ich habe, glaube ich, ganz, ganz viel von den Sachen, für die man eigentlich Geld bekommen müsste, habe ich irgendwie for free und freiwillig gemacht. Also Gemeindebriefe austragen, Getränke ausgeben auf Gemeindefesten und Co. Das heißt, glaube ich, so relativ spät, dann irgendwann als Jugendlicher, habe ich Promotion gemacht für ein paar Unternehmen auf so Wochenmärkten oder ähnliches, stand dann am Glücksrad dabei und habe 12,50 Euro die Stunde bekommen, um das zu begleiten. Ich glaube, das war dann so erstes richtig verdientes Geld bei mir, ja.
Also keine Angst vor Kontakt mit Menschen. Promotion, also die Propagandisten, so heißen die doch, ne? Die auch in den Supermärkten immer die Verkostungsaktionen.
Genau, richtig.
Und wie war das bei dir, Lukas?
Ja, ich muss auch zurückdenken, aber ich glaube tatsächlich bringt uns da die Kirche zusammen, Steffen. Bei mir war es das Austeilen des Ruhrworts. Das ist so die Kirchenzeitung der katholischen Kirche. Und da hat man dann auch, da wurde man nicht pro Stunde bezahlt, sondern pro Zeitschrift und dann gab es von dem einen oder der anderen auch immer mal ein kleines Trinkgeld am Ende des Monats und das war so der Start, ich glaube mit 14, mit dem ersten selbstverdienten Geld.
Super, dann haben wir ja einen ökumenischen Podcast praktisch hier. Evangel, ne? Das funktioniert und es vereint die Liebe zur Marke. Da mal vielleicht die Frage, wann ist denn für euch eigentlich so das erste Mal so eine Kraft von Marke spürbar geworden? Also wo ihr vielleicht eine Entscheidung getroffen habt aufgrund einer Marke, was ihr vielleicht gar nicht so benannt habt, aber was ihr im Nachhinein so bewerten würdet?
Ich glaube, so der erste Kontakt, also wenn ich so drüber nachdenke, was war so die erste Marke, die ich bewusst wahrgenommen habe? Wahrscheinlich sowas wie Panini oder ähnliches. Also so, dass man Sticker gesammelt hat, WM 2006, da erinnere ich mich noch sehr genau dran und eigentlich sind das ja nur irgendwelche Bildchen, die man in der Hand hat, aber danach hat für mich zum ersten Mal ist sowas entstanden wie ein Markengefühl, wie das ein hochwertiges Sticker, Preis wurde teurer, man hat sich irgendwie drüber aufgeregt, ach großer Konzern, jetzt wollen sie das Geld rausnehmen aus den Leuten, also wahrscheinlich war es Panini oder sowas in die Richtung, ja.
Und das ist auch der Beginn des Kapitalismus. Ne? Man hat dann bei den Sammelbildern, die Wappen waren dann immer mehr wert. Genau. Und man hat dann die entscheidenden Wappen gehortet und nicht eingeklebt, weil man konnte ja damit dann andere Lücken füllen und so weiter. Und das war wie so ein kleiner Aktienmarkt. Genau. Da erinnere ich mich auch noch
dran. Der Handel auf dem Schulhof.
Und bei dir, ja. Lukas?
Genau.
Ja, bei mir war es wahrscheinlich, geht jetzt auch in die Fußballrichtung, war es wahrscheinlich der BVB als Marke und dann vor allem eben als Fan. Ich fand aber auch schon immer grundsätzlich sehr faszinierend, was für eine Kraft Marken auslösen können, ne? Also wie du mit wenigen Codes Assoziationen und Emotionen wecken kannst. Sei es eine Farbe, sei es eine Typo, sei es einfach nur ein Claim. Das fand ich schon immer faszinierend bei unterschiedlichen Marken.
Man kann ja auch nach bestimmten Theorien, ich hoffe, damit verletze ich jetzt keine Gefühle, auch natürlich die Kirche als Marke begreifen, die uns ein multisensorisches Markenbild mitgegeben hat. Wir wissen ganz genau, wie Glaube klingt, wie er riecht, sogar wie er schmeckt. Ja, das ist schon sehr, sehr, sehr gut gemacht. Da sind sehr viele psychologische Prinzipien, die angewandt werden, die auch in der Markenführung eine Rolle spielen. Aber die hatten auch mehrere tausend Jahre Zeit. Die haben wir ja in der Praxis selten. Was ist in der Karriere so, wo ihr mit Marke zu tun habt, was ist eine Frage, die ihr euch am häufigsten gestellt habt? Oder gibt es da so eine Frage, die ihr euch häufiger gestellt habt?
Also bei mir ist es auf jeden Fall so, durch die Arbeit, die ich hier mache, stelle ich mir häufig die Frage, wie schaffen wir es, dass wirklich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter zum einen die Marke gut findet, für die oder sie er arbeitet, also Evonik gut findet und das auch dann entsprechend nach außen trägt. Das ist natürlich immer nur ein sehr kleiner Pixel, ein ganz kleiner Kontaktpunkt, aber am Ende des Tages, wenn das jeder ein Stück weit für sich mitträgt, kann man ganz viel für die Marke machen. Und für mich ist immer die entscheidende Frage, wie kriegen wir es hin, dass wir unsere Mitarbeitenden überzeugen und überzeugen, die Marke einzusetzen, richtig einzusetzen und so am Ende stark zu machen.
Also genau die Frage, die wir jetzt im Podcast hier
Na, ich
betrachten.
wusste nicht,
Okay,
dass
und
du
bei
die
dir,
Frage
Steffen?
stellst, aber es passte tatsächlich perfekt rein.
Ja. Bei mir ist es wahrscheinlich ähnlich wie in vielen Fragen der Kommunikation und das ist im Laufe des Studiums bei mir immer mehr geworden oder stärker geworden, dass die Frage, wie macht man das eigentlich auch messbar? Also generell Konstrukte in der Kommunikation, Marke natürlich besonders stark, Wirkungseffekte, was auch immer, ne? Weil man ist ja häufig in der Situation, dass es bestimmte Kampagnen gibt, bestimmte Maßnahmen und Belege dafür zu finden, warum etwas sinnvoll und weniger sinnvoll ist, finde ich gerade für Marke extrem wichtig. Und aus meiner Sicht gibt es da auch noch viel, viel Potenzial in den nächsten Jahren für ganz, ganz viele interessante Fragestellungen. Und ja, das treibt mich generell, glaube ich, ein bisschen mehr um das Thema,
Ja,
ja.
interessant. Das hilft auch im Gespräch mit dem CFO, wo wir gerade über Kampagnen sprachen. Ja, wenn man es nicht messbar machen kann, ne, und verbinden kann mit den Unternehmenszielen, wird es schwierig. Lukas, noch kurz zu dir. Ich habe in deinem Lebenslauf was entdeckt, und zwar Schiedsrichter. Du bist als Schiedsrichter tätig, beim Fußball. Siehst du da irgendwelche Parallelen zum Thema Hüter der Marke?
Ich war als Schiedsrichter tätig, mehrere Jahre, und tatsächlich war es die Zeit, als die Marke Evonik noch wesentlich strenger geführt wurde und mehr auf Kontrolle statt auf Vertrauen geachtet wurde in der Markenführung. Und da gibt es doch einige Parallelen zum Schiedsrichterwesen, ja, auf jeden Fall.
Spannend. Ja. Und was so, wenn du so eine Sache so sagst, okay, das ist eigentlich genauso, das hat mir auch geholfen, ne? Als Schiedsrichter entwickelt man ja auch bestimmte Fähigkeiten. Gibt es da eine Fähigkeit, die dir in der Markenführung geholfen hat?
Vielleicht auch direkt in der Markenführung, weiß ich nicht, aber grundsätzlich im Arbeitsalltag, ne? Also man macht da natürlich eine große Persönlichkeitsentwicklung durch, weil man sehr viel mit direkter Kritik konfrontiert ist, mit der man umgehen muss und hat mit 22 verschiedenen Charakteren zu tun, die man in irgendeiner Form handeln muss. Also das hat mir allgemein geholfen, ob jetzt direkt für die Markenarbeit. Müsste ich mal länger drüber nachdenken.
Ja. Und du warst dann auch in Südafrika, hatte ich gesehen, 4 Monate als Entwicklungshelfer. Da noch so als letzte persönliche Frage: Hast du da etwas mitgenommen, wo du sagst, das ist mir beigeblieben?
Ja, dass der eigene Anspruch nicht das Entscheidende ist, sondern das, was man vielleicht, auch wenn es unterhalb des eigenen Anspruchs ist, vor Ort in dem Fall bewegen kann. Und das ist was mir sehr nachhängt, also was ich sehr stark mitgenommen habe und auch, wo ich immer häufig dran denke noch.
Das heißt, dass du sozusagen dieser Perfektionsanspruch, davon hast du losgelassen in dem Moment und einfach gesagt, dass das im Kontext jetzt möglich ist, das machen wir jetzt.
Ja, also
Oder
ganz
habe ich.
konkret vielleicht, also es war für mich auch so ein Lernprozess, das habe ich auch nicht von Anfang an gehabt, aber ich habe in einem Projekt gearbeitet, wo ungefähr 70 Jugendliche zwischen 12 und 18, die auf unterschiedliche Art und Weise auf die schiefe Bahn geraten sind, betreut wurden, so eine Art Heim. Die wurden da schulisch betreut. Es wird geschaut, dass sie ein Freizeitprogramm haben und am Ende des Tages im besten Fall in einen Job kommen. Und ich bin mit der naiven Vorstellung dahin gegangen und habe gedacht, ich kann allen 70 helfen. Und musste dann schmerzlich für mich erfahren, dass es wahrscheinlich nicht funktioniert in den 4 Monaten. Und dass es aber trotzdem auch schon einen riesigen Effekt hat, wenn man vielleicht nur einem helfen kann oder für ein oder zwei positive Erfahrungen mitgeben kann oder positive Erinnerungen schaffen kann, dass das vielleicht schon reicht. Und das meine ich mit eigener Anspruch, der bei mir bei 70 war, das aber für die Jungs vor Ort ja total egal ist, weil für die das Persönliche zählt, was individuell passiert. Und ja, also ich glaube, da konnte ich sehr viel draus mitnehmen.
Spannend. Ja, das finde ich auch, ja, das ist auch für die Markenarbeit, die ja auch häufig sehr anstrengend ist und wo man weit unter seinen, sozusagen der Geschwindigkeit in der Umsetzung, ne, muss man immer sagen, okay, was ist jetzt möglich? Und das passt da gut. Steffen, in deinem Lebenslauf habe ich gesehen, du hast ja im kreativen Bereich angefangen. Du hast als Texter gearbeitet, hast digitale Kommunikation gestaltet und dann hast du ein duales Studium bei Evonik begonnen, richtig? Oder ist das...
Nee, duales Studium tatsächlich nicht. Ich habe im Masterstudium habe ich parallel ein Praktikum gemacht, im Praxissemester bei Evonik und dann als Werkstudent dort weitergearbeitet und ja, in diesem Zuge ist dann auch praktisch das Masterarbeitsthema entstanden und ja, wurde dann immer mehr ausgestaltet. In dem Zuge habe ich mit Lukas dann auch viel sprechen können darüber und dann ist diese Idee gereift, deswegen wir auch heute hier sprechen, genau.
Ja, super, interessant. Dann sind wir ja beim Thema. Ja. Also wie bist du dann zu dem Thema Mitarbeiterverhalten gekommen? Also durch das Praktikum wurde das, war das etwas, was ich dann an dich herangetragen wurde, wo du sagst, das ist bei uns total wichtig, weil unser Produkt ist so abstrakt und ne, unsere Mitarbeiter sind so wichtig. Wie ist denn das eigentlich oder bist du da drauf gekommen?
Tatsächlich bin ich darauf gekommen. Also ich habe relativ früh gewusst, im Laufe meines Masterstudiums, wenn man sich dann irgendwann die Frage stellen muss, was möchte ich eigentlich mir anschauen in der Masterarbeit, bin ich aufs Thema Marke gekommen, weil ich wollte irgendwas in Richtung Marke mir anschauen und habe dann sehr viel gelesen und immer mehr festgestellt, hey, wir haben hier ganz viel in Richtung externe Stakeholder, also vor allem Kunden. Wie wirkt das eigentlich in Richtung auf Kunden? Was sind da die wichtigen Zahlen, Daten, Fakten? Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, aber jetzt auch selber in meiner Rolle im Unternehmen und auch das mal zu erleben, wie so ein großer Konzern irgendwie tickt und was da, wie der klickt auch vor allem, wäre es doch viel interessanter, mal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, wie wichtig sind eigentlich die Mitarbeitenden von einem Konzern, von einem Unternehmen für diese Marke. Und habe die Idee dann ja, ein Stück weit ausgefeilt und habe dann Lukas angesprochen, ob da nicht Interesse besteht und es bestand Interesse und dann ist das Ganze so ins Rollen gekommen.
Ah, spannend. Ja, dann steigen wir doch jetzt einfach ein, weil jetzt sind wir wirklich beim Thema. Erzähl uns ein bisschen was zu der Studie, also dem Aufbau der Studie und was ist Brand Commitment und dann, was du gerade schon gesagt hast, wie misst man das überhaupt?
Genau, richtig. Also ich versuche es runterzubrechen. Es ist ganz, ganz viel natürlich, was da irgendwie interessant für ist. Aber im Grunde genommen habe ich mir angeschaut, wie das affektive Markencommitment, also das emotionale Commitment, die emotionale Bindung der Mitarbeitenden von Evonik auf deren Verhalten wirkt. Genauer gesagt auf das kundenorientierte Verhalten der Mitarbeitenden. Und der Grundgedanke ist so ein bisschen... Und ich nehme da immer so ein paar Beispiele, wenn man sich fragt, was eigentlich Commitment ist. Wenn man sich Marco Reus anschaut, wir waren vorhin schon beim BVB, Jugendspieler beim BVB gewesen, lange Jahre da, ist dann irgendwann weggegangen, kam zurück und war Kapitän und steht dann praktisch vor diesen 80.000, wo er selber irgendwie früher im Stadion war. Das ist eine Form von Commitment. Oder ein guter Freund von mir ist mittlerweile Arzt und das war immer sein Traum. Er war so committed für diese Idee. Und genau dieses Konstrukt oder diesen Gedanken kann man halt auch anwenden auf Mitarbeitende. Wenn die committed sind dann und emotional verbunden sind, sich mit der Marke verbinden, dann wirkt das auf das kundenorientierte Verhalten. Und das ist ja am Ende das Ziel von Marke, in Richtung Kunde zu wirken und ja, im Idealfall mehr zu verkaufen, ganz am Ende des Prozesses und erfolgreiche Marke zu sein. Und das habe ich mir näher angeschaut und untersucht.
Ja, und also da ist es ja interessant zu sagen, ist kundenorientiert immer auch der Marke hilfreich? Weil maximale Kundenorientierung wäre ja, ich verschenke mein Produkt. Ja, das ist 100% im Sinne des Kunden. Das heißt, wo sozusagen das Commitment, also gegenüber sozusagen der Marke, also im Sinne des Leistungsversprechens der Marke, dem Zielwert der Marke, kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du das dann erforscht hast? Du hast also auch unterschiedliche Arten von Brand Commitment unterschieden in deiner Arbeit, also affektives, rationales und normatives, vielleicht, dass man so ein bisschen das erstmal von der wissenschaftlichen Seite so ein bisschen aufblendet für die Zuhörer, dass wie kann man über Brand Commitment überhaupt nachdenken?
Genau. Richtig, also du hast es gerade schon angesprochen, es gibt diese drei Ebenen. Ich habe mich auf das Affektive bezogen, also das affektive Markencommitment. Ich sage aber erstes zu den anderen beiden, also normativ und rational. Da sind die Emotionen komplett außen vor. Also das heißt, wenn man sich zum Beispiel das rationale Commitment anschaut, dann stellt sich der Mitarbeiter vielleicht die Frage, ich habe hier einen super Job, ich gucke auf mein Gehalt und so weiter und das ist viel, viel besser und ich würde mich verschlechtern, wenn ich bei einem anderen Unternehmen arbeiten würde. Das ist eine sehr rationale Entscheidung. Das heißt, die Emotionen sind bei beiden Konstrukten außen vor und Emotionen wirken aber am stärksten, ne, auf Marke und haben die stärkste Bedeutung, wenn man auch der Forschung folgt. Und deswegen habe ich mich bewusst auf dieses affektive bzw. emotionale Markencommitment bezogen. Und das mit verschiedenen Items operationalisiert, also im Endeffekt abgefragt bei den Mitarbeitenden. Das waren 7 Stück. Da standen Sachen wie, ich würde mich freuen, den Rest meiner Karriere hier bei dieser Marke zu bleiben. Oder ich habe die Gefühle, dass die Probleme, die Evonik hat, meine eigenen sind. Also versucht die Emotionen zu operationalisieren. Das ist der eine Teil. Und das Ganze dann eben getrennt davon das Konstrukt kundenorientiertes Verhalten operationalisiert. Und da vor allem ging es vor allem darum zu sagen, wie sehr bemühen sich eigentlich Mitarbeiter darum, Kunden zufriedenzustellen, im Sinne der Marke gegenüber dem Kunden zu agieren und sich vielleicht auch für den Kunden einzusetzen und das mit ähnlichen Items abgefragt und am Ende in Form einer Regression festgestellt, dass das beides eben zusammenhängt, beziehungsweise es einen statistischen Effekt gibt vom einen aufs andere.
So, und das waren die Ergebnisse der Studie, also dass das bewiesen ist. Es ist ja auch intuitiv irgendwie klar, dass jemand, der brennt für die Marke, nur das ist mit dem Marco Reus schön beschrieben, der handelt dann ja auch anders, ne? Der gibt noch das Letzte im Spiel, ne? Der ist das 6. Mal gefoult worden und steht auf und wischt sich ab und sagt, nein, hier für die gelbe Wand gebe ich jetzt alles. Und wenn man so etwas für ein Unternehmen natürlich in abgeschwächter Form hinbekommt, ist klar, dass einfach auch mehr Energie natürlich in alles einfließt. Und Energie ist ja auch ein wichtiger Faktor im Kundenkontakt, insbesondere wenn die Produkte halt so abstrakt sind wie bei euch, weil die spüren ja nicht die Energie der Beschleunigung des BMWs, den sie Probe fahren können, sondern die Energie des Ingenieurs, der vielleicht gerade eine technische Lösung berät. Was mich noch ein bisschen interessieren würde aus der theoretischen Seite, gab es Faktoren, die das beeinflussen, also gab es Unterschiede zwischen Alter oder Geschlecht, also sind Frauen eher tendenziell, man sagt, die sind emotionaler, das, ne, so als Klischee, gab es da Unterschiede zwischen Männern und Frauen oder zwischen auch Tätigkeitsbereichen oder auch geografischen Unterschieden?
Genau, also ich habe all das untersucht, vielleicht erstmal zu dem Gender Gap, wie man es ja immer so schön nennt, das gab es tatsächlich nicht, also das konnte ich nicht feststellen in meiner Arbeit, das heißt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen in der emotionalen Bindung und deren Auswirkungen auf die Kundenorientierung. Was interessant war, dass ältere Mitarbeitende sich tendenziell kundenorientierter verhalten, also dass da es einen stärkeren Effekt gibt. Kann man vielleicht darauf zurückführen, dass da Erfahrung im Job, aber auch natürlich Verweildauer im Unternehmen bei der Marke Evonik einen Einfluss darauf hat. Auch logisch abzuleiten, aber in dem Fall auch statistisch belegt. Und was auch ganz interessant ist, dass man, wenn man sich die Funktionen, in denen man arbeitet, in einem Unternehmen, bei der Marke Evonik in dem Fall anschaut, dann lässt sich natürlich vermuten, dass Mitarbeiter in den Bereichen Support, Sales oder Kommunikation, wo wir beide jetzt auch sitzen, regelmäßig Kontakt zu Kunden haben, auch im Sinne der Kunden arbeiten und auch kundenorientierter sind als andere Funktionen. Diese funktionale Kundennähe, die diesen Bereichen unterstellt werden kann, hat aber keinen Einfluss direkt auf das Verhältnis von Commitment und Kundenorientierung. Das heißt, entscheidend ist nicht, wo man sitzt, wo man arbeitet, sondern wie committed man ist, wie emotional verbunden man ist. Das heißt, ob jemand in Sales ist, ist im Zweifel egal. Wenn der nicht emotional committed ist, dann handelt er auch nicht kundenorientierter. Und das finde ich ist auch ein super interessantes Finding am Ende gewesen, weil es eben die Bedeutung dieser emotionalen Bindung nochmal ja, unterstreicht, würde ich sagen.
Das ist also was, um das praktisch zu übersetzen, wenn jemand also in der Fertigung, der überhaupt keinen Kundenkontakt hat, ein starkes Brand-Commitment hat, denkt er in seiner Tätigkeit sozusagen stärker an das, was er da gerade produziert, für den Kunden am Schluss bedeutet.
Genau.
Ist das richtig übersetzt?
Das ist absolut richtig, ja.
Okay, ja, das ist ja spannend. So, das heißt, da haben wir also etwas, was dann, was auch für die Qualität des Produkts natürlich mitverantwortlich ist und auch für die Innovationskraft des Unternehmens. Ne? Also allein schon, dass wenn mehr Menschen in der Produktion im Sinne des Kunden denken, dann kommen die auch noch auf andere Gedanken, die vielleicht Nutzen stiften für den Kunden. So, da hätten wir also eine direkte praktische Ableitung. Den Zusammenhang, den du beschrieben hast, den du festgestellt hast, dass ältere Mitarbeiter, also im Sinne von älter der Betriebszugehörigkeit oder wirklich Alter?
Alter in dem Fall.
Wirklich Alter?
Genau.
Okay. Haben die dann häufig auch, haben die auch eine längere Betriebszugehörigkeit? Dann korrelierte das miteinander? Oder?
Ja, die Betriebszugehörigkeit habe ich tatsächlich nicht erfasst in dem Zusammenhang, ja.
Weil da wäre so meine eine Hypothese, dass der Endowment-Effekt, dieser Besitztumseffekt auch auf die Arbeitsstelle sich überträgt, ne? Was ja gut erforscht wurde, ne? So die Kaffeetasse, die ich dann ein paar Sekunden länger in der Hand halte, plötzlich steigt der subjektive Wert davon. Und so ist auch dieser Ort, an den ich täglich zur Arbeit gehe, irgendwann ist die Identifikation stärker. Und dann verteidige ich diesen Ort natürlich auch und überlege mir, was macht diesen Ort erfolgreicher. Und ne, das könnte so nur als Hypothese das vielleicht erklären, dass ältere Mitarbeiter da stärkeres Brand-Commitment haben. Ja, also super spannend und nochmal herzlichen Glückwunsch auch zu dieser tollen Auszeichnung für diese Arbeit. Da würde ich gerne jetzt so den Fokus auf die Praxis legen. So, jetzt ist diese Arbeit entstanden. Lukas, erzähl mal, was hat das verändert an deiner Arbeit für Evonik? Überrascht hat es dich wahrscheinlich nicht, vermute ich.
Nee, überrascht nicht.
Oder doch.
Aber es hat natürlich dieses Bauchgefühl, was wir alle haben, dass ein starkes Brand-Commitment dazu führt, dass die Leute kundenorientierter handeln, bestätigt. Und das war so die größte interne Umfrage zum Thema Marke. Das war schon mal auf der einen Seite das Starke.
Wie groß war die? Mal kurz.
Also ich müsste jetzt den Steffen für die genaue Zahl fragen. Ich habe über 450 im Kopf.
459, also sehr fast perfekt.
In relativ kurzer Zeit, muss man dazu sagen. Das war die eine Stärke. Das andere war, dass das eine sehr hohe wissenschaftliche Kompetenz hatte, diese Umfrage. Also wir hatten da eine total wissenschaftliche Basis. Das war jetzt nicht einfach nur eine Umfrage, klick mal drei Fragen an, sondern der Steffen, der hat da wirklich mit hohem theoretischen und statistischem Wissen, was für uns aufbereitet am Ende des Tages, trotzdem aber einen wahnsinnig großen Praxisbezug gehabt. Also am Ende dieser Arbeit standen ganz konkrete Handlungsempfehlungen und das war schon von großem Wert dann für uns. Also bei Evonik ist die Kommunikation dezentral organisiert. Also es gibt natürlich zentrale Einheiten, die auch zentrale Dinge vorgeben. Wir haben aber ganz viele Kolleginnen und Kollegen in den einzelnen Geschäftsbereichen, die dort die Kommunikation verantworten. Wir haben Kolleginnen und Kollegen in den Regionen, die dort die Kommunikation verantworten. Und deswegen sind die Mitarbeitenden für uns in der Markenkommunikation natürlich eine super zentrale Zielgruppe unserer Arbeit. Und da konnten wir einiges draus mitnehmen. Und gleichzeitig, vielleicht mal ganz konkret, konnten wir, also neben der Tatsache, dass es das Bauchgefühl bestätigt hat und uns einfach da eine Argumentationshilfe gibt, konnten wir mitnehmen, dass wir vielleicht noch mal stärker über die Markenarbeit an sich intern sprechen müssen. Seien es Erfolge, seien es Misserfolge, aber dass man das nochmal stärker zum Thema macht, weil wir gesehen haben in den Ergebnissen, dass das auch zu stärkerem Brand-Commitment führt.
Das heißt, die Mitarbeiter zu informieren, wie viel Anstrengungen unternommen werden, um die Marke zu positionieren, attraktiv für die Kunden zu gestalten, oder wie muss man sich das vorstellen? Also das heißt, die Markenarbeit transparenter zu machen?
Ja, genau. Also das Erste, was du gesagt hast, wäre vielleicht ein bisschen zu weit Richtung Selbstbeweihräucherung, darum geht es nicht, sondern transparenter zu machen, was passiert da, vielleicht auch stärker von Marktforschungsergebnissen zu sprechen, wo wir beispielsweise sehen, dass wir über die letzten Jahre die Bekanntheit immer wahnsinnig hoch mittlerweile in Deutschland ist, in anderen Ländern immer stärker steigt, dass immer mehr Leute wissen, was Evonik tut. Evonik ist eine sehr junge Marke und wir sehen einfach in den Ergebnissen, dass Jahr für Jahr, dass diese Prozentzahl steigt. Und das wissen sehr wenige Leute und gleichzeitig ist das aber natürlich etwas, was nicht nur auf unsere Arbeit zurückzuführen ist, sondern auf die Arbeit von uns allen. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig am Ende des Tages dann eben auch für das Commitment mit der Firma. Und darüber müssten wir mehr sprechen.
Ja, der stärkste Markenkontakt ist natürlich das Produkt und das Produkt ist in dem Moment natürlich eure Beratungsleistung sehr, sehr stark, ne? Die Menschen und die Projekte, die dann umgesetzt werden. Das macht total Sinn. Also im Endeffekt, ihr managt ja Assoziationen und wenn ihr den Mitarbeitern diese Assoziationen, die Zielassoziationen halt auch erläutert, also das sind die, man spricht ja von den Category Entry Points, das sind die Category Entry Points, wofür Evonik bekannt sein soll, weil sonst haben wir den Aeon-Effekt, alle kennen Aeon und niemand mag Aeon, ja, also erstmal Sympathie, aber dann auch, ne, also diese Komplexität, die in euren Produkten drin stecken, hat ja auch viel damit zu tun, überhaupt zu wissen, wann rufe ich denn bei Evonik an, also easy to mind und easy to find, wie Byron Sharp das so schön auf den Punkt bringt. Und erzähl mal, wie euch das denn gelungen ist, also wie macht ihr das denn? Also wie kommuniziert ihr da mehr drüber? Was sind da so Formate oder Werkzeuge oder womit hast du gute Erfahrungen gemacht?
Also zum einen haben wir ein Evonik Markenportal als Dreh- und Angelpunkt aller kommunikativen Aktivitäten oder aller Vorgaben, aller Informationen, die es rund um die Marke gibt. Also wo man alles zum Corporate Design findet, zur Corporate Language, wo die Evonik Markenarchitektur erklärt wird, wo man inhaltlich auch das Thema Integration behandelt beispielsweise. Das ist gleichzeitig aber auch, also es ist eine Informationsplattform, gleichzeitig aber auch eine Plattform, wo alle Kommunikationsmanager bei Evonik ihre Projekte hochladen, sodass man ein Bild bekommt, was international in den unterschiedlichen Bereichen passiert. Gleichzeitig gibt das Inspiration. Also ich kann als Evonik-Mitarbeiter, als Evonik-Mitarbeiterin draufgehen und schauen, was hat denn der Steffen da gemacht? Und schaue mir das Projekt an, finde das für meine Messe beispielsweise interessant. Und dann rufe ich einfach mal den Steffen an und frage, mit welcher Agentur hast du das umgesetzt? Also es ist auch eine gewisse Weise eine Austauschplattform. Ansonsten, was wir viel machen, ist, wir gehen in Workshop-Formate, wir machen selber interaktive Workshops, vor allem mit der Zielgruppe der Kommunikatoren und Kommunikatorinnen. Wir gehen in die Onboarding-Sessions rein, also da, wo neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Evonik sind und stellen die Marke vor, oder auch in so eher spezielleren Formaten, wo die nächsten Sales- und Marketing-Verantwortlichen ausgebildet werden, stellen wir auch die Marke vor. Also wir versuchen an verschiedenen...
Da steckt ja ganz viel drin. Können wir da einen Moment mal verweilen? Ja. Weil, also Onboarding-Sessions würde mich sehr interessieren. Wie macht ihr die Marke bei Leuten, die neu zu Evonik kommen, erlebbar und spürbar, sodass das Brand-Commitment dadurch steigt?
Ja, wir versuchen in der kurzen Zeit, die man da hat, da sind natürlich ganz viele Funktionen, die da reinkommen und das Unternehmen vorstellen, damit man möglichst breiten Einblick bekommt zu dem Unternehmen, und wir versuchen einfach in diesen Slots die Leute vor allem für die Marke zu begeistern.
Also Wie lang sind die Slots?
Das variiert, also es gibt verschiedene Onboarding-Veranstaltungen, das variiert so zwischen 20 und 30 Minuten und kommt dann auch nochmal drauf an, es gibt auch Präsenzveranstaltungen, die sind da ein bisschen länger, also es ist ein bisschen unterschiedlich, aber wir legen den Fokus tatsächlich darauf, vor allem zu begeistern, Lust zu machen auf die Markenarbeit, weil natürlich die Leute wahnsinnig viel Informationen bekommen in sehr kurzer Zeit und wir können denen da auch in der Breite und Tiefe die Evonik Markengestalt erklären, da werden die im Zweifel aber wenig von mitkriegen. Und uns ist wichtig, dass sie am Ende da rausgehen und sagen, das ist ein cooler Laden, für den ich arbeite und ich finde die Markenarbeit auch noch ganz cool und da möchte ich gerne meinen Beitrag zu leisten.
Spannend. Also 20, 30 Minuten ist natürlich echt nicht sehr viel, um etwas erlebbar zu machen. Aber das,
da muss man kreativ
das,
werden.
Das kann ich mir vorstellen. Ja, also möchtest du uns da was verraten, was in diesen 20 Minuten besonders gut funktioniert? Also wo du das Gefühl hast, okay, damit kriegen wir Emotionen geweckt. Das ist da, wo ich merke, da gehen die Leute plötzlich mit, wo vorher dachten, hier Agenda-Punkt XY, ja Marke kenne ich ja, das sind ja diese hübschen Pixel, die man so hin und her schiebt und das Logo.
Genau, das sind die dir auf die Finger hauen, wenn du die Farbe nicht richtig einsetzt. Also es ist natürlich wesentlich einfacher, das in Präsenz zu machen. Was wir häufig am Anfang machen, und wir wechseln das immer mal, aber was wir häufig tun ist, dass wir starten damit, dass wir die Leute fragen, wie nehmt ihr denn die Marke Evonik wahr? Wie würdet ihr Evonik beschreiben, wenn es eine Person ist? Und dann sammeln wir die Antworten ein und es entsteht so ein Dialog. Und dann erst im zweiten Schritt verbinden wir das mit dem, wie unsere Markenidentität aussieht, wie die Markengestalt aussieht. Und darüber kommt man in so ein Gespräch, es entsteht so ein Fluss und man kann es so ein bisschen nicht nebenbei machen, aber im Gespräch einfach machen und nicht mit einer Präsentation, die man einfach nur hält. Und das macht uns mehr Spaß, weil die Abwechslung natürlich groß ist und den Leuten, da kam es auch immer ganz gut an. Gleichzeitig ist das ein total interessanter Informationskanal für uns auch, um zu tracken, so wie nehmen die Leute denn Evonik wahr, weil die sind noch nicht 5 Jahre da und geprägt von Erinnerungen, Erfahrungen, die sie gemacht haben, sondern die sind relativ frisch im Unternehmen und können einfach ihren Blick unverblümt auf Evonik zeigen und das ist für uns ja so eine Rückkopplung, die total interessant ist.
Ja, interessant. Und merkt ihr da eine Entwicklung? Also seht ihr da eine starke Diskrepanz von dem Zielbild, was ihr sagt, okay, so wollen wir eigentlich wirken, aber in den Onboarding-Sessions merken wir, dass die Leute uns, zumindest die neuen Mitarbeiter, anders wahrnehmen oder dass wir zumindest noch nicht mal, also nicht negativ besetzt, aber zum Beispiel große weiße Flecken haben, wo wir sagen, da sind wir intern schon gelangweilt von, das hat doch mittlerweile jeder gelernt. Gibt es da eine Entwicklung, die du also wahrnimmst? Eine
große Diskrepanz würde ich nicht sagen. Es gibt immer mal wieder vereinzelte Dinge, wo man erstmal so denkt, oh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht oder das haben wir so noch nie gehört, aber es macht es ja auch interessant und dann kann man das aufgreifen und entsprechend aufklären auch an der Stelle, weil da, weiß nicht, irgendeine Information nicht richtig rübergekommen ist, weil irgendwer einen falschen Eindruck hat oder was heißt falschen Eindruck, einen anderen Eindruck hat. Aber es gibt natürlich sehr viele Dinge, die immer wieder kommen. Ne? Also die Farbe Deep Purple ist etwas, was sehr auffällig ist, was immer wieder kommt, wo auch häufig gefragt wird, wo kommt das her? Warum hat so ein konservatives Chemieunternehmen so eine auffällige Farbe? Oder das BVB-Sponsoring kommt immer wieder. Ne? Das merkt man schon in solchen Veranstaltungen.
Ja, möchtest du uns ein bisschen die Markenhistorie in der Nussschale kurz erläutern? Also ihr seid eine junge Marke, einfach nur, da kann ja dieser Podcast auch zu beitragen, dass Evonik noch bekannter wird und besser abgespeichert.
Das ist jetzt der Werbeblock, ne?
Genau, der Werbeblock.
Ja, also,
nein, also wie ist eher sozusagen eher aus der Profi-Perspektive, ja, was vielleicht auf dem Weg auch die Herausforderungen waren?
Ich würde vielleicht mal so 3 Meilensteine rausgreifen, dann wird es auch nicht allzu lang. Also 2007 wurde die Marke Evonik gegründet. Da ist die Marke Evonik eingeführt worden. Und das ist damals entstanden aus 3 sehr unterschiedlichen Bereichen. Also das war die RAG, die Ruhrkohle AG. Das war die Degussa als Chemiebestandteil und die STEAG als Energieunternehmen. Das heißt, Evonik ist mit einem Konglomerat gestartet. Und dann hat man sich über die Jahre immer stärker fokussiert auf Chemie und Spezialchemie. Also hat sein Unternehmensmodell auch angepasst. Und nach 10 Jahren gab es, um jetzt zurückzukommen auf Marke, den Moment, wo wir gesagt haben, okay, nach 10 Jahren ist die Marke so langsam aus den Kinderschuhen raus. Da muss so ein nächster Evolutionsschritt kommen. Und vor allem kann man auch, so wie das bei einem 10-Jährigen oder einer 10-Jährigen vielleicht auch ist, die Zügel ein bisschen lockerer lassen. Und das war der Moment, wo die neue Markengestalt oder die Markengestalt 2.0 eingeführt wurde. Aber es wurde eben nicht nur das Corporate Design geändert, sondern auch die komplette Denkweise und Herangehensweise. Also wo es vorher ein Clearing-Portal gab, wo jedes Kommunikationsmedium geprüft wurde von Markenmanagern, hat man gesagt, okay, wir reduzieren die Regeln, machen es einfach, machen es klar und geben ein paar klare, verbindliche Vorgaben. Die gelten für alle möglichen Medien, die da kommen mögen, also medienneutrales Corporate Design. Und dafür geben wir aber bei der Umsetzung viel mehr Eigenverantwortung in die unterschiedlichen Bereiche. Und ja, das funktioniert bis heute gut. Das war aus meiner Sicht ein guter Schritt. Was 2020 dann noch so der dritte Meilenstein war in der jungen Historie, war die Einführung des Purpose und damit einhergehend auch die Überarbeitung der Markenidentität.
Ja, da wollte ich gerade, genau, weil das war die formale, den formalen Aspekt, den du gerade beschrieben hast. Wie ist der inhaltliche Aspekt, also die Positionierung von Evonik? Also da, wo du gerade sagst, Purpose, was ist der Purpose, den ihr definiert habt und was ist so der zentrale Markenwert, den die Mitarbeiter in ihrem Verhalten im optimalen Falle bei jedem Kontakt lebendig werden lassen?
Also der Purpose ist Leading Beyond Chemistry to Improve Life Today and Tomorrow. Und der steht auch in der Mitte der Marke. Bei Evonik ist es so, dass sich die Markengestalt aus der Markenidentität ableitet. Wie gesagt, Purpose ist das Herz der Marke, der Markenidentität. Und dann gibt es noch zentrale Kompetenzen bei uns. Und das ist zum einen Kreativität, das ist Verlässlichkeit, Selbsterneuerung und Spezialistentum. Und die Markenidentität wird dann noch komplettiert durch den Charakter. Das heißt, wie kommunizieren wir nach außen? Wie schaffen wir es, dass diese Kompetenzen, diese Werte der Marke nach außen kommen? Und auch natürlich haben wir Unternehmenswerte. Also die Frage, wie arbeiten wir zusammen, damit wir die Leistung an unsere Kunden bzw. Stakeholdergruppen erfüllen können?
Und da hätte ich ja eigentlich schon das nächste Forschungsprojekt. Jetzt wäre interessant zu wissen, wenn Menschen, die diese Werte besonders teilen, also ihr Selbstbild, ne, als Experte, also Kompetenz, ist ein hoher Wert, sind das Menschen, die ein höheres Brand-Commitment zu Evonik haben? Ja, also kann man da sagen, wie entsteht das Brand-Commitment? Das ist ja die Frage, die auch die Hörer da draußen interessiert, weil dass der positive Zusammenhang da ist, der ist jetzt dank deiner Arbeit belegt. So, jetzt ist die Frage, was können wir tun, um erstmal die Menschen anzuziehen, wo die Chance auf höheres Brand-Commitment höher ist? Das wäre ja so die Frage sozusagen, wo das Wertekonstrukt schon so passend ist. Das Thema Employer-Branding ist da. Und das Zweite ist, die schon da sind, wie kann man deren Brand-Commitment erhöhen? Vielleicht könnt ihr beide jetzt, vielleicht machen wir die Runde jetzt offen, was sind eure Gedanken dazu? Und keine endgültige Antwort, das weiß ich, da gibt es keine Formel für, aber was sind eure Gedanken dazu für die Hörer da draußen, die sich auf den Weg machen wollen, eben das Brand-Commitment in ihrer Organisation zu stärken?
Ich würde erstmal das Angebot aussprechen, wer auch immer zuhört und gerade eine Master- oder Doktorarbeit schreibt zu diesem Thema, der ist herzlich eingeladen, mich zu kontaktieren oder bestimmt auch den Steffen und dann können wir da vielleicht was Gemeinsames draus machen.
Tipptopp, direkt praktisch nachgefragt, was ist der beste Weg, dich zu kontaktieren?
Gerne,
was ist der
gerne über LinkedIn.
Aber der einfachste LinkedIn, Weg. Okay. Wir verlinken dann die Profile in den Shownotes. Gut, super. Und darüber hinaus aus eurer Erfahrung, was könntet ihr sonst noch mitgeben?
Ja, was ich ganz interessant fand, ist dieser Punkt, ein Item hatte einen besonders hohen Effekt und auch einen starken Effekt in der gesamten Analyse. Und das war dieses Item, was ich vorhin auch schon mal vorgestellt habe, reden oder dass man das Gefühl hat, dass die Probleme, die Evonik hat, auch die eigenen sind. Und ich glaube, das spielt auch sehr auf den Punkt an, den Lukas gerade schon angesprochen hat, Transparenz, also offene Kommunikation. Auch in schwierigen Zeiten offen und ehrlich über Dinge sprechen, die vielleicht gerade nicht so gut laufen. Und dass das dann halt einen Einfluss darauf hat, wie stark verbunden man sich auch zum Unternehmen führt. Ich glaube, das spielt sich auch gar nicht immer auf Markenebene ab, sondern viel weiter unten, also mit dem direkten Vorgesetzten, mit den Kollegen, wie auch immer, dass man einfach das Gefühl hat vom Unternehmen, wir haben eine offene Kultur, wir reden über Probleme, wir reden über schwache Phasen, über Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, weil so läuft es nun mal im Leben. Und das hat anscheinend, sowohl statistisch als auch in meinem Gefühl, einen hohen Einfluss auf die Bindung zur Marke oder zum Unternehmen.
Das ist interessant, weil das passt ja auch zu emotionaler Bindung im zwischenmenschlichen Bereich. Genau. Was macht besondere Freundschaften aus? Das ist nicht die Fair-Weather-Friends, wo man eigentlich, ne, wo nichts passiert, sondern das sind die, die in den Momenten, wo es hart wird, ne, auch wo vielleicht auch Reibung sogar entsteht, aber dadurch die Wärme dann sich transformiert in Bindung. Das ist, also das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Das heißt also diese Offenheit und dann auch ja, Probleme entstehen ja auch immer nur, wenn der Status quo vom Wunsch abweicht, ne? Und dadurch entsteht ja auch viel Vermittlung. Was ist denn eigentlich das, was wir erreichen wollen? Jetzt mal, die wirtschaftlichen Dinge sind ja klar, Umsatzziele sind nicht erreicht oder es ist einfach. Aber vielleicht sind ja auch bestimmte qualitative Entwicklungen, um die man ringt. Wir kriegen etwas Bestimmtes nicht hin. Und darin kommen wieder die Werte zum Ausdruck. Und das, was du gerade erzählt hast, das würde da gut zu passen, wenn man dann um die Werte ringt, also das Ringen um die Werte möglich zu machen, würde ich dann sozusagen als Tipp daraus ableiten, die Möglichkeiten auch zu schaffen, also Foren zu schaffen, wo dieses Ringen möglich wird zwischen den Menschen um das, was die Firma erreichen möchte. Und was dann auch, du sagst, das hat nichts mit der Marke zu tun, aber was ja dann im Endeffekt der Kern der Marke ist.
Genau.
Super. Lukas, hast du noch Perspektive darauf?
Kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Also sehe ich ähnlich wie Steffen.
Ich glaube, wenn ich noch was ergänzen kann, das ist ja dann auch im Bereich auf die Kommunikation und Lukas, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, dass wir nicht zentral aufgestellt sind in der Kommunikation bei Evonik und dass natürlich dann auch ich auch meine Rolle zum Teil so interpretiere, nicht, also einfach immer wieder darüber zu sprechen, was sind die qualitativen Ziele, worauf arbeiten wir eigentlich hin, wenn wir eine gewisse Kampagne aufsetzen, wenn wir einen Messeauftritt machen oder ähnliches, dass man halt Verständnis schafft für die Marke und für all das, was dahinter steht und ja, einfach drüber spricht und dann kommt man ins Gespräch und dann kommen coole Ideen und ich habe bisher niemanden erlebt, der sich komplett irgendwie vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, wenn man erstmal drüber spricht. Und natürlich gibt es schon den einen oder anderen Spruch, aber am Ende des Tages, ich glaube, das hast du gerade auch angesprochen, Olaf, dass man irgendwie ja einfach für Reibungen auch sorgen kann und dass man ins Gespräch kommt und um diese Werte halt dann auch ringt und ja, greifbar auch macht in dem Moment, in dem man in die Diskussion geht. Und ich glaube, das spielt auch eine ganz, ganz wichtige Rolle, gerade wenn man Richtung Geschäft guckt. Was ja auch sehr, sehr divers ist bei Evonik.
Ja, das hast du schön beschrieben. Also wenn die Leute involviert sind, dann steht ja auch wiederum dieser Besitztumseffekt.
Genau.
Dann ist es deren Ding, ne? Und so, wenn sie merken, dass sie ein Beitrag davon sind. Also das Gesicht am Messestand ist Teil der Marke. Ja? Du bist Teil der Marke. Du setzt einen Impuls.
Jeder Kontaktpunkt, auch das Gespräch mit Freunden und Familie ist ein Kontaktpunkt, wo ich die Marke in gewisser Weise präsentiere, wenn mich jemand fragt, wo ich arbeite. Der Sales-Mitarbeiter im Verkaufsgespräch, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin auf dem Messestand. Das sind alles ganz wichtige Kontakte und alles Gesichter der Marke.
Dann würde ich gerne noch eine Perspektive umgekehrt einnehmen. Also das, was das, die Do's, ne? Da gibt es eine Vielfalt von Dingen und da muss man auch schauen, was in dem eigenen Kontext, der eigenen Unternehmenskultur am besten funktioniert. Aber wir stellen fest, dass erstmal überhaupt Plattformen zu schaffen, wo diese Auseinandersetzung regelmäßig möglich wird, Integration des Gesprächs, dass es nicht so was Aufgepfropftes ist und jetzt kommen noch die Markenleute und die wollen auch noch was von uns, sondern dass den Leuten klar wird, ach, die Marke hilft mir ja auch dabei, meine Arbeit zu tun, hilft mir beim Verkaufen, hilft mir auch Entscheidungen zu treffen, welche Produkte will ich entwickeln, welche will ich nicht entwickeln. Jetzt mal umgekehrt die Perspektive, was sind denn die Don'ts aus eurer Erfahrung? Was ist etwas, was man vermeiden sollte, wenn man Brand Commitment im Unternehmen fördern möchte? Was sind Dinge, die Brand Commitment zerstören?
Aus der Erfahrung würde ich sagen, vor allem so Dinge wie, dass für die Corporate-Kommunikation andere Regeln gelten als für alle anderen. Das hört man ja immer mal wieder. Ne? Das ist ja so die,
also mit zweierlei Maß
genau,
zu messen,
genau, ist das, was dahinter steckt? Das merken die Leute natürlich. Und die Leute sehen natürlich, bei Kommunikation sieht man es natürlich auch. Und wenn man dann sagt, du darfst das aber nicht, weil du nicht Image-Kommunikation machst, dann führt das sicherlich nicht dazu, dass das Brand-Commitment steigt. Und ja, ich bin froh, dass das bei Evonik nicht der Fall ist, also dass die Marke da für alle da ist.
Ja, seht ihr auch Spannungsfelder? Ja, nee, Steffen.
Ich würde in eine ähnliche Richtung gehen, also um das noch zu ergänzen. Also passt auch zu dem, was wir vorher besprochen haben, dass man eben Diskurs geht und nicht irgendwie bestimmte Dinge von vornherein abblockt, ne? Also nicht den Oberlehrer raushängen lässt in bestimmten Situationen, wenn man Folien zugeschickt bekommt und nochmal drüber schauen soll, ob das im Sinne der Marke passt, dass man nicht direkt alles wegschiebt und wegdrückt und irgendwie mit einem Rotschrift drüber geht, sondern auch da versucht, einfach zu erklären, warum das jetzt vielleicht hier nicht so eine schlaue Entscheidung für eine gewisse Headline ist oder warum man bestimmte Sachen nicht so machen sollte wie jetzt da. Und auch da, ich glaube, sonst verliert man die Leute auch an einem gewissen Punkt.
Ihr seid ja ein sehr technisch, das ist ein sehr guter Punkt, ihr seid ein sehr technisch orientiertes Unternehmen. Das heißt, Ingenieure haben wahrscheinlich in der Hierarchie viel zu sagen und der Vertrieb, ne, also der beratende Vertrieb hat wahrscheinlich auch viel zu sagen. Ist es euch gelungen, diese Zielgruppen für die Marke zu gewinnen? Verstehen die, was die Marke für Evonik für eine Rolle hat in ihrer Tätigkeit? Oder ist das noch eine Aufgabe, die ihr auf dem Tisch
habt? Was auf jeden Fall aus meiner Perspektive sehr geholfen hat, gerade in den Geschäftsbereichen, ist die Einführung des Purpose. Und damit einherging auch, dass das Leistungsversprechen Leading Beyond Chemistry direkt ans Logo gerückt ist. Und damit haben wir an sehr prominenter Stelle klargemacht, wofür wir stehen. Und vor allem haben wir das Wort Chemistry drin gehabt oder haben seitdem das Wort Chemistry drin. Und das hat natürlich gerade den ganzen Bereichen, den technischen Bereichen, sehr geholfen, sich stärker damit zu identifizieren. Und das war auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ja.
Auch der Führungsanspruch, kann ich mir vorstellen, der hat wahrscheinlich zum Selbstverständnis des beratenden Vertriebs sehr gut gepasst. Ne? Da steckt einiges drin.
Ja, und auch
drin,
das Thema Beyond. Also Evonik ist ein Chemieunternehmen, aber das heißt ja nicht, dass bei uns nur Chemieingenieure oder Chemiker arbeiten. Wir arbeiten sehr viel über unterschiedliche Disziplinen hinaus. Wir gehen sehr viel in Partnerschaften mit Kunden oder mit Zulieferern. Das heißt, so dieses ganze Thema Beyond, Interdisziplinarität, wird sehr stark gelebt. Und das ist was, das gab es schon immer im Unternehmen. Das ist in der DNA des Unternehmens verankert. Und jetzt eben über den Purpose und das Leistungsversprechen dann nochmal plakativer geworden.
Sehr gut, ja. Dann würde ich zum Abschluss mal fragen, was erhofft ihr euch für die Marke Evonik im nächsten Jahr?
Steffen?
Die Fee steht auf dem Tisch.
Was erhoffe ich mir? Ich bin noch sehr neu im Unternehmen, deswegen, ich muss gerade überlegen. Ich erhoffe mir...
Wenn ihr schon wunschlos glücklich seid, ist es auch okay.
Ich erhoffe mir einfach, dass dieser Weg weitergegangen wird. Also ich bin ja auch ein Stück weit Rezipient von Marke. Ne? Ich arbeite ja nicht direkt in dem Bereich, wo Lukas sitzt. Und ich finde, der Weg, der eingeschlagen ist und seitdem ich seit 2-3 Jahren im Unternehmen bin, nehme ich immer als sehr positiv wahr. Und dass es weiter dialogorientiert ist, dass es vielleicht noch mehr Austauschformate gibt, wo man irgendwie das Gefühl hat, hier spricht man wirklich drüber, über die zentralen Themen, die die Marke bewegen und die auch in Zukunft die Marke bewegen. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Ansatz und wird auch, glaube ich, gelebt im Konzern zu 100%. Und wenn man sich weiterhin darauf fokussiert, das wäre schon cool, glaube ich.
Ja, ich glaube,
was wünschst du dir?
Das wäre auch mein größter Wunsch, dass wir es weiterhin schaffen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und die Marke Evonik stark zu machen. Weil das machen ja nicht wir in der Markenabteilung, sondern das machen alle, die für Evonik arbeiten. Und das ist völlig egal, wer. Also heutzutage kann jeder zu jeder Zeit kommunizieren. Und es gibt so viele Kontaktpunkte mit der Marke, auch wenn man das vielleicht selber gar nicht immer als Marke beschreiben würde. Und da kann jeder seinen Beitrag leisten. Und am Ende sind es die ganz vielen kleinen Pixel, die zusammen zu einem großen Bild werden. Und das wünsche ich mir, dass wir da weiterhin stark zusammen dran arbeiten.
Super, das ist ein sehr schönes Bild. Dann, wenn ihr jetzt, die letzte Frage in dem Podcast ist immer, ihr habt die Chance, allen anderen Markenverantwortlichen, euren Kollegen sozusagen für einen Monat einen Bildschirmschoner auf den Computer zu zaubern. Und da ist irgendwie ein Satz drauf oder ein Wort auch nur, ein Impuls. Was würdet ihr auf den Bildschirm zaubern? Lukas, du als Erster.
Ich würde drauf zaubern, das habe ich ja gerade schon mal so ein bisschen angeteased, Marke ist für alle da und alle sind für die Marke da.
Okay, Marke ist für alle da, alle sind für die Marke da. Super. Und Steffen?
Ja, bei mir wird es fast schon philosophisch. Ich gehe aber auch in eine ähnliche Richtung. wahrscheinlich sowas in die Richtung, Mitarbeiter sind nicht nur Statisten im Markenspiel, sondern sind die Hauptdarsteller. Und
das ist super. Ja, passt auch gut zu deiner Arbeit. Mitarbeiter sind keine Statisten, sie sind Hauptdarsteller.
Genau.
Sehr gut. Steffen, Lukas, es war ein großes Vergnügen. Die Zeit ist vorbeigeflogen und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch als begeisterte und kompetente Markenexperten zu sprechen. Ich danke euch sehr für eure Zeit, eure klugen Gedanken, auch die Offenheit, aus der Praxis zu berichten und vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg für die Marke Evonik.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns. Wenn ja, empfehlen Sie uns, Ihren Freunden, Ihren Bekannten, Ihren Kollegen und bewerten Sie uns auf iTunes, Stitcher, Spotify, Soundcloud, egal wo Sie diesen Podcast hören. Share the love for brands. Machen Sie es gut, für sich